Hallo und herzlich willkommen bei Epic Tales. Mein Name ist Erik und zu Gast ist heute Nico, aka Gear Reference, und wir quatschen über Trends von früher. Equipment, Preparedness, Intelligence, Guns. Hier ist Epic Tales, der Podcast von Epic. Ja, hallo lieber Nico und hallo an euch Zuhörer da draußen.
Moin moin, auch an alle und auch an die Zuhörer, an dich. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Genau, also wir kennen uns schon und da müssen wir gar nicht groß irgendwie den anderen was vorspielen. Aber für die ich noch nicht kenne, ich sag mal ganz kurz, Nico aka Gear Reference bei Instagram, du bist langjähriger Gear-Sammler, hast einen militärischen Hintergrund, aber stell dich doch ganz gerne einfach nochmal vor.
Ja, genau. Nico, zarte Mitte 30, schon seitdem ich 12 bin, so mit Sammlerleidenschaft, was Ausrüstung angeht, angefangen. Im Laufe der Zeit vertieft und immer tiefer ins Rabbit Hole rein. Betreibe jetzt seit einer gewissen Weile schon eine Facebook-Seite, irgendwann kam Instagram dazu, was dann so ein bisschen primär geworden ist, und daraus ist dann irgendwann mein YouTube-Kanal, ebenfalls Gear Reference heißt, entstanden, den ich jetzt seit ja ein bisschen über einem Jahr, eineinhalb Jahren oder so betreibe und da primär Oldschool-Ausrüstung vorstelle, so viel aus dem Global War on Terror, primär so ein bisschen amerikanisch, viel Deutsch dabei und dann noch ein bisschen so from around the world, sage ich mal.
Ja, genau. Das Besondere ist, also dein Schwerpunkt geht dir ja schon, wobei, das ist immer schwierig zu sagen, aber du hast schon so einen Special Forces Ansatz, also viel, was auch Spezialeinheiten getragen haben, also in die Richtung geht's schon, ne?
Ja, genau, aber das gibt halt so dieses Sammelgebiet einfach vor, ne? Du hast, je nachdem, welches Militär wir gerade nehmen, hast du ja Zeitfenster, wo Ewigkeiten gar nichts passiert, und dann kannst du halt theoretisch binnen einem Zeitrahmen von 10 Jahren 2 Westen sammeln, wenn du Glück hast, oder noch weniger halt, ne? Dann gibt es natürlich auch Leute, die sammeln halt das ganze Zubehör und die sind dann tiefer in diesem breiten Feld. Und mein Hauptaugenmerk ist ja immer so ein bisschen Tragesysteme, Chestricks, Schutzwesten etc., weil da halt gerade auch in der Zeit super viel passiert ist und gerade natürlich in diesem Spezialkräfteraum nochmal deutlich mehr passiert, weil da viel schneller gehandelt werden kann, da werden sofort Mängel erkannt, abgestellt und es kommt was anderes, heißt sofort, aber schnell, und da gibt es halt einfach auch viel, was vom privaten Markt gekauft wurde, von privaten Herstellern, was man auch relativ gut bekommt. Ich sag mal, so ein ganz neues Westensystem, was gerade eingeführt wird, wenn wir jetzt 2007 haben und es kommt die neue IOTV der Amerikaner raus, bis die irgendwann mal überhaupt verfügbar ist, dass man die im Surplus oder so bekommt, da vergeht halt eine Ewigkeit, ne?
Ja. Also, aber das ist schon spannend. Also, wir gehen ja, unser Thema heute soll ja sein, oder ich habe mir rausgesucht, mit dir mal so ein bisschen über taktische Trends zu sprechen. Also auch mal so, was so wirklich Mode war, was dann aber auch wieder abgefallen ist vielleicht so, und da in die Richtung wollen wir ein bisschen mal frei schnattern. Aber weil du es gerade angesprochen hast, und es ist halt wirklich spannend, also wenn wir allein mal beim Global War on Terror, ne, was sind das, wovon reden wir, 20 Jahre letzten Endes, ne, also von 2001 bis zur, jetzt setze ich mich wieder in die Nesseln, aber bis zur Evakuierung Afghanistan, so als großes Ende letzten Endes, oder?
Ja, irgendwann sind die Operationen ja umbenannt worden in verschiedene Teilbereiche oder so, aber ich würde einfach um diesen Konflikt in seiner Gesamtheit zu sehen, würde ich schon das ganze Ding nehmen für komplett Afghanistan, der komplette Afghanistan, bis quasi wirklich zu Ende ist, weil ja auch verschiedene unter verschiedene Mandaten gearbeitet haben. Das eine ist noch aus dem Ding raus, aber im Ursprung ist es ja der Global War on Terror gestartet halt mit den Anschlägen und mit dem, was danach passiert ist, und auch schon zum Teil ja schon davor, wo auf den oder auch zeitgleich dann bei den Philippinen unter dem gleichen Mandat gearbeitet wurde, auch gegen den Terror. Genau, aber im Endeffekt finde ich, dadurch, dass die Irak-Geschichte ja irgendwann zu Ende gegangen ist, also der ganz normale Operation Iraqi Freedom Konflikt, und dann irgendwann Afghanistan so beendet wurde, da finde ich, da kann man das schon ganz gut abgrenzen. Natürlich ist der Teil Irak deutlich früher zu Ende gewesen als Teil vom Global War on Terror. Dann ist da ja ein neuer Konflikt draus entstanden, aber ja, also ich behandle das
gut. Aber Ja, aber ich finde, was ich schon so ne, als nicht so tief in der Sammelleidenschaft, aber was ich ja schon bemerkenswert finde, ist, und na, die Amerikaner sind schon ein gutes Beispiel, ne, in diesen 20 Jahren, allein wie viel Tarnmuster da schon eingeführt wurden, also auch wirklich eingeführt und genutzt, ne, also von letzten Endes, ich zähle mal auf, was ich denke, und dann kannst du nochmal reinkommen, also angefangen wirklich mit Three Color Desert, vielleicht noch mit verschiedenen Elementen Woodland Alt oder Chocolate Chip Desert so vereinzelt, dann das Einführen von UCP, ne? Also ja. Universal Camo Pattern, zu Multicam, zu Woodland wieder, also tatsächlich echt Woodland, also M81 bei den Marine Recon Forces, zu den Marine-Geschichten, da müssen wir jetzt, also müssen wir gar nicht reingehen, aber auch AOR1, AOR2 ist in diesem Zeitraum gekommen, zu Multicam und dann zu OCP. Also das sind ja schon, also in diesem Zeitraum hat die Bundeswehr, naja, immer noch das gleiche Tarnmuster und halt Desert mal mit eingeführt. Ne? Also das ist schon bemerkenswert. Ne? Also habe ich irgendwas vergessen?
Nee, aber gut, es gab halt immer experimentelle Phasen, aber da ist jetzt nichts bei, was sich natürlich dann durchgesetzt hat, aber das waren so die Primärdinge, ja, bis halt sogar so zu Geschichten wie Woodland, die auf einmal wiederkommen, weil man in diesem Partnering-Programm mit den Afghanen zusammen, die ebenfalls dann Woodland bekommen, eben so weiterarbeitet. Aber ich glaube, dass es in so einem kurzen Zeitraum so viele Tarnmuster gab, die, also wir reden hier von komplett eingeführt, ne? Also gerade so eine Geschichte von Woodland, Three Color Desert hin zu dem UCP, was sich dann ja nur, obwohl der Zeitraum ist schon ein gewisser, aber für eine komplette Armee, die komplett so ausgerüstet ist, ist es halt nichts, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden, wie viel Geld da verbrannt wurde, aber so eine Umstellung, das hast du halt komplett selten. Und das ist halt in mehreren Armeen so passiert, dass da sich deutlich was am Tarnmuster einfach getan hat, durch diesen großen Konflikt.
Was ich sehr spannend finde, das ist mir letztens aufgefallen, dass ja das große Ding in den 2010er Jahren, würde ich sagen, diese Digital Patterns waren. Ne? Und die sich ja, wie sich jetzt rausstellt, überhaupt nicht durchgesetzt haben. Also letzten Endes fing es ja an, so aus meiner Bewertung, so der erste, wenn man den Digital nennen darf, war ja dieser Desert Night Camo letzten Endes, ne? Wo kleine Kästchen genutzt wurden. Also, dass da schon so war, ne?
Es sind halt nicht so diese klassischen Pixel, wie man das aus diesem Digitaltarn quasi kennt, aber so vom. Es hat schon eine ähnliche Aufgabe ja eigentlich gehabt. Ne?
Also genau, das, ne? Genau. Und dann, wie gesagt, dann die großen, wie dann wirklich UCP, letzten Endes die Digital Camos von Marine Corps.
Genau, und dann auch Kanada die hat zur gleichen Zeit ja auch mit
genau, dem CatPat. CatPat. Genau. Aber die waren, glaube ich, tatsächlich die allerersten, ne, die das, die diese digitale Sache reingebracht haben. Würde ich doch, ich meine immer, die Kanadier behaupten, wir waren die ersten. Du guckst schon ins Dienstbuch, oder wirst schon.
Also, nee. Aber es ist tatsächlich, ich habe heute an einem Video gearbeitet über eine kanadische Weste und da war das auch wieder Thema. Und ich meine, es war sogar, dass bei der Operation Anaconda die Kanadier schon in CatPat-Uniform unterwegs waren in der Wüste und die war ja 2002, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe und damit definitiv die ersten sind und ich meine auch, dass die Firma, die quasi an CatPat mitgearbeitet hat, ja auch immer so diese große Schirmherrschaft für diese Digitalmuster quasi hatte und dann auch später die Uniform der afghanischen Armee, meine ich, gemacht hat, die ja auch in einem digitalen Tarn war, ist ja auch schon wieder vorbei.
Ja, klar. Aber das ist schon spannend. Und das führt uns dann auch zum Thema. Aber ihr merkt schon ja da draußen so, also wenn Nico und ich uns unterhalten, das ist dann schon, da gleitet man direkt ab ins Rumnerden und so. Und ich hoffe, ihr da draußen könnt mitnerden und überlegt parallel die ganze Zeit schon, oh nee, war da schon was anderes und sagt jetzt das. Aber das ist das Schöne immer, wenn wir uns unterhalten. Speaking of Trends und dieses Digitalwaren-Trend und der aktuelle Trend ist natürlich Multicam, Multitarn, Multiterrain Pattern bei den Briten. Also letzten Endes eine Farbgebung, die idealerweise für alle Vegetationen ideal sein soll. Und das hat man jetzt offensichtlich mit Multicam gefunden. Das ist ja auch ein Trend. Damit kommen wir schon zum Thema, aber vielleicht bleiben wir mal ganz kurz beim Multicam. Wie siehst du das? Ist das ein Trend, der sich, also haben wir die finale Tarnung gefunden? Ich vermute mal nein, aber was sagst du dazu?
Also von der, ja, wenn ich jetzt rein davon ausgehe, wie gut das Tarnmuster ist, würde ich sagen, ja. Nein. So, also ja. Das Problem ist, wir haben natürlich so viele verschiedene Gebiete auf dieser Erde und ist es das Muster, wo ich sagen würde, als Multitarn für möglichst viele Gelände, ja, ist es, finde ich, meiner Meinung nach nicht unbedingt geeignet. Also überall, wo wir jetzt gerade so im deutschen Raum, ist das einfach viel zu hell, meiner Meinung nach. Da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Wenn wir natürlich schon wieder so eine Herbstsituation haben, da ändert sich das auf einmal auch schon wieder, ne? Aber für ein Multitarn, der möglichst viel abdecken soll, ist gerade so der grüne Bereich, da ist bis in meinen Augen einfach zu hell. Also von dem Muster an sich, wie gut das wirkt und mit dem Auge, was das wahrnehmen kann, da bin ich jetzt gar nicht so tief drin. Aber allein von den Farben her, so in unserem Breitengraden, bin ich nicht davon überzeugt, dass es das, auch hier das Multitarn, Flecktarn, nicht das Nonplusultra ist einfach. Das sieht man auch mal ganz schön, das ist sehr selten, aber wenn man davon mal Fotos sieht, wo das ein bisschen in Verbindung mit Flecktarn noch getragen wird im Grün, das schießt dir halt sofort ins Auge, ne? Weil es einfach, wenn alles grün drumherum ist, einfach viel, viel zu hell ist. Was, ja gut, bei uns soll es ja auch nicht so sein, dass es quasi nur eingeführt ist, jedenfalls nach derzeitigem Stand ja nicht. Aber ich glaube, man läuft einem Trend hinterher, der nicht mehr da ist. Aufgrund dessen, dass wir jetzt nicht mehr so eine ariden Gebiete wie Afghanistan etc. haben, wo das natürlich super gepasst hat in diese verschiedenen Gebiete. Aber wenn du auch da in einem sehr feuchten Tal, wo ein Fluss durchläuft, stehst und alles grün ist, ja, dann bringt dir das auch schon wieder nichts, ne? Also auch dafür geht das Multicam vielleicht noch, aber ich sag mal, dann würde auch wieder ein normales Flecktarn Woodland besser passen und deswegen sieht ja auch die afghanische Uniform aus, wie sie aussieht und nicht wüstenmäßig, ne? Also dafür haben die ja auch in ihren Bereichen anders Uniform bekommen.
Ja, ich glaube, und das ist ja die Diskussion, die müssen wir beide jetzt gar nicht lösen. Das ist, also ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich habe Multicam jetzt schon ein paar Mal oder auch ein Derivat davon auch im grünen Winter gesehen. Und ja, es ist hell, aber ich bin immer der Meinung, man kann hell deutlich besser abtarnen als etwas Dunkles auftarnen. Und etwas, was dunkel ist, fällt oft eher auf als was Helles. Gerade wenn man dann, ne, wenn man so, also jetzt nicht frisch, also frisch neu, frisch gewaschen und gebügelt, sondern ne, schon mal durch den Schlamm gelaufen ist oder geglitten ist. Aber das ist nicht der Punkt. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, es ist natürlich eine Farbkombination, mit der sich die einzelnen Staaten, ich sag mal jetzt auch in der aktuellen Situation, die NATO-Staaten, noch individualisieren, aber trotzdem ein selbes Farbschema haben. Und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ja. Also und ich glaube, dass das vielleicht eher in die Richtung auch geht, dass man sagt, alles klar, wir haben dann immer noch unseren individuellen Tarn und auch mit dem Flecktarn, mit dem Multitarn dann letzten Endes, immer noch als Nation zu erkennen, aber haben ein ähnliches Tarnmuster und sind dann eben auch als vielleicht NATO-Staat, als westlicher Staat zu erkennen. Also das ist so ein bisschen meine Vermutung. Und damit haben wir ja schon einen schönen Trend. Also ne, Tarnmuster, das sind ja auch so Trends und so ein paar Sachen. Und worüber ich mich mit dir aber heute unterhalten will, sind so diese Trends. Und wir können da, du hast schon gesagt so, oder im Vorgespräch so, wo wollen wir da hin? Aber ich will mal so ein paar Sachen bringen oder so mal ein paar Schlaglichter. Worauf will ich hinaus? Und das hat unter anderem auch was damit zu tun, so, was waren denn so in Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, so eher 80er, 90er Filme, was waren denn da so Trends, die du dann, und das ist ja auch heute noch so, solche Trends gehen vom Film oder kommen vom Militär in den Film, vom Film dann zu anderen Nationen und dann auch irgendwie auch wieder ins Militär. Also was meine ich? Ich meine sowas wie in den 80er Jahren war Kopftuch und abgeschnittene Finger bei Lederhandschuhen ultra die Teile, was ultra tactical und ultra cool war. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Heute ist das bei einigen Nationen immer noch so, habe ich das Gefühl. Und da gucke ich mal so Richtung Russland, weißt du, so, wo das immer noch so die geilen Typen dann sowas tragen. Aber wo du heute weißt, wenn jemand sein Dreiecktuch um den Kopf hat, weißt du schon, das ist ein sicherer Trottelanzeiger, weißt du. Aber früher war das halt echt so ein Ding. Und setz dich an Katalogen fort. Aber weißt du, wovon ich rede jetzt? Also die Richtung wollen wir so ein bisschen gehen.
Ja, also man erkennt ja auch, gewisse Trends entstehen halt natürlich gerade in unserem Bereich, auch im militärischen Bereich, immer ganz gerne bei den Amerikanern, sag ich mal. Dann kommt irgendwie zwei Jahre später, ist das dann bei uns so weit rüber geschwappt, dass es von, oh, der sieht anders aus, zu, es sehen alle irgendwie so ein bisschen so aus, oder es wird was gemacht. Und dann ja noch viel, viel später kommt es erst im Osten an und die laufen dann halt immer noch dementsprechend noch andersrum. So, ne? Das ist,
genau das scheint so ein bisschen der Weg zu sein. Ne? Und dann lass uns doch mal gemeinsam, also wir sind ja ein paar Jahre auseinander, meine ersten Militärkataloge, so, da fing das ja an. So, ne? Also natürlich sind wir aufgewachsen mit Filmen, so, da haben wir ungefähr eine gleiche oder eine ähnliche Farbpalette, ne? Mhm. Und das waren mit Masse, also die Filme, die ich als Jugendlicher gesehen habe, waren natürlich eher so Vietnam-Ami-Filme. Also, und deswegen fand ich schon auch immer so das Tragegestell, also ob das jetzt Alice war oder so der Vorgänger, ne, wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, mit dem, was war das M56, ne?
Genau, M56, M67.
Genau. So, und das war natürlich so dieses Ikonische auch, ne, mit diesem Stahlhelm, vielleicht noch auch noch die Splitterschutzweste, am besten ohne was drunter, ja. So ja, als genau. Marine, so dass dann der Buttpack, das Alice Pack, so, das waren schon die Dinger, die man damals cool fand. Oder ne, wo man sagt, okay, das ist Militär. Also wenn ich Militär sein wollte, dann habe ich nicht gedacht Chestrig, da habe ich nicht gedacht Plattenträger, sondern da dachte ich so, ne, ein Gürtel mit einer Halterung dran, das ist schon ganz schön cool. Mhm. Ja, also war das bei dir ähnlich? Oder so, wenn wir jetzt erstmal zu den Filmen oder von den Filmen kommen.
Ja, du hast natürlich auch schon so ein paar Filme gehabt, wo es schon so geile taktische Westen waren. Da muss ich jetzt sagen, dann ist es bei mir noch viel so, dass man sagt, oh, wenn du so eine schwarze Weste hast und eine schwarze Wollmütze auf, dann siehst du schon aus, als ob du gleich irgendwo ein Atom-U-Boot sprengst, so, ne?
Ja, okay, da sind wir ja bei Phantomkommando, ne?
Also da auch. Geschichten, ja.
Ey, geile schwarze Weste mit einem riesigen Messer. Messer, ja, auch so ein Trend. Handgranaten hängen draußen dran. So ein vierer Granatwerfer auf der Schulter oder genau. Oder ja, oder sowas. Und also das sind natürlich auch so diese Dinge, die dann aber eher so, das war ja nicht so real military, also das, auch das ist ja diese Entwicklung, das waren ja so Actionfilme. Und was heute ja eher der Standard ist, ist ja so halbdokumentarisch. Also wenn wir an die Filme denken, die so cool sind so, sind Black Hawk Down, sind American Sniper, das sind so die Filme, wo es ja eben nicht um Action und um hier, wir schießen aus der Hüfte, sondern genau, so reell wie möglich war, ne? Ja. Aber das war ja das Ding. Und oh ja, da gebe ich dir recht, so eine schwarze taktische Weste, das war schon mega, mega geil, ne?
Was so ein, wo du von auf angefangen hast mit so Koppelgerödel, so wo man denkt, ein normaler Soldat, ich habe mich auch schon immer gefühlt wie, der übelste Killer, wenn man ein paar Lederstiefel hatte und ihr die Hose, jetzt richtig, ne, macht man nicht, reingesteckt hat in die Stiefel und dann das oben so ein bisschen umgewürzt hat, dass es so aussah, wie als würdest du eine richtige Uniform tragen. Ja. Das ist halt auch schon so, wo man denkt, das ist Militär, das ist Soldat, so, die sehen alle so aus und deswegen ist es an sich schon cool.
Genau. Also, und das ist es ja letzten Endes, ne? Aber lass uns da mal ganz kurz bleiben, weil Filme sind ja schon so ein bisschen ein Ding und ich habe das natürlich auch gemerkt. So, du hast die Filme gesehen und dann wolltest du das haben und das ich erzähle mal kurz von mir und dann kannst du mal da direkt einsteigen. Also was mich sehr, sehr geprägt hat, ist Heartbreak Ridge. Ja, für alle, die den nicht kennen, macht sofort aus, also Pause, und guckt Heartbreak Ridge an mit, wie heißt er? Wann bin ich doof?
Clint Eastwood?
Nee. Genau.
Doch.
Stimmt. Mit diesem unfassbar, ich finde es immer noch geil, mit diesem, was ist das, Six oder Eight? Nein, aber auf jeden Fall mit dieser Marine Corps Mütze, mit der eckigen, also mit der Feld, mit dem Field Cap. Und aber auch mit diesen, also Woodland-Klamotten, normal Alice-Sachen, aber halt mit diesem geilen Boonie. Also da ist mir der Boonie jetzt erstmal so richtig gut aufgefallen. So, Heartbreak Ridge. Dann Sniper, der erste Teil mit Tom Berenger. Da haben wir noch, da hat der andere Typ, hat so geil sein Woodland-Bandana um, sah aber auch ultra cool aus. Und er auch, dieses coole Marine Corps Field Cap. Also das fand ich schon mega gut. Kennst du die Filme und hatte ich das auch? Weil wie gesagt, das ist ja so ein bisschen, aber das war das, was mich als erstes so geprägt hat. War das bei dir schon auch so oder du warst ja schon eigentlich so Generation Black Hawk Down eher, ne?
Ja, also aber aufgrund der, also die Filme kenne ich auf jeden Fall, das waren aber zu dem Zeitpunkt, als ich mit solchen Filmen angefangen habe, nicht so dass die ersten, die ich so gesehen habe. Also bei mir hat es echt mit so einem, ich glaube, so Soldat James Ryan war damals einer der ersten, die ich so gesehen habe, so, wo schon das Interesse geweckt wurde. Und welche Filme mich aber besonders bei der Ausrüstung zuerst bekommen haben, war Platoon, Full Metal Jacket und Wir waren Helden. Also alles drei Vietnamstreifen.
Ja.
Und da ist ja auch irgendwann dann ja schon meine Leidenschaft für diese Vietnam-Ausrüstung genau nämlich so entstanden. Und da muss ich sagen, das ist so, was mir so im Kopf bleibt, immer diese Helme, wo der Kinnriemen nicht zu ist oder wo der offen am Kopf runterhängt, das ist also selbst ja auch die Soldier James Ryan-Geschichte so. Das war auch mal so, wo man denkt, wenn du einen Helm auf hast und du hast den Kinnriemen auf, bei der Bundeswehr, also damals wurdest du sofort angeschissen, so, ne? Aber dann hast du in dem Moment gedacht, das sieht jetzt cooler aus, als wenn ich den zumachen würde, weil man dieses Bild im Kopf halt hat. Ne?
Und es ist ja auch, es ist doch heute noch so, wenn du den Helmriemen offen hast, so, ey, bist du ein Ami. Das ist immer noch so.
Ja, stimmt. Ja? Also Kaugummi noch dazu und dann.
Genau, Kaugummi. Und natürlich auch, interessanterweise hat sich das, habe ich das Gefühl überhaupt nicht durchgesetzt, also bis heute nicht, so dieses Bemalen mit Edding oder so. Oder das kenne ich zumindest nicht. Hast du das nochmal irgendwo gesehen, so in Real Life? Also, das habe ich bei der Bundeswehr
zum Beispiel. Graffitis? Bei der Bundeswehr nur ganz vereinzelt, aber eher so auf in dieser Afghanistan-Zeit nach 2010 war das öfter mal, oder auch in 2010 schon, dass dann die, wenn die mit Schlemmkreide bemalt waren, dass danach noch mit Edding oder so was draufgeschrieben wurde oder so. Das
aber auch so,
schon auch öfter mal gesehen.
Aber auch so War is Hell oder eher dann so 3 Alpha Bravo?
Ja, sowas, aber auch, weiß ich nicht, irgendwie Name von irgendjemandem oder ein Bild habe ich auch mal gesehen, ich glaube, es waren Panzergrennys, da hatte einer, weiß nicht gar nicht, ob er einfach nur ein Muster drauf gemalt hat oder ob das eine Karte oder sowas sein sollte.
Ah, okay.
Das mal so, aber dass jemand einen Helmbezug mit irgendwas bekritzelt, nicht, weil denn du hast halt immer sofort diesen Born to Kill Full Metal Jacket Dings
genau.
im Kopf und dann weiß jeder gleich, wo du das irgendwie her hast und was du irgendwie darstellen möchtest. Ich glaube, deswegen war es einfach nicht so cool. Aber also bei den Amerikanern, gerade in Vietnam, war das ja tatsächlich ein Ding. Und da gibt es unzählige Bildbeispiele. Selbst mit komplett voll bemalten Rücken von Splitterschutzwesten etc., wo sich da ein bisschen individualisiert wurde.
Also letzten Endes, ich habe das Gefühl, das wurde aufgefangen durch die Patch-Kultur. Weil du brauchst es ja dann nicht mehr irgendwas aufmalen, weil es für jeden Scheiß ein Patch gab. Und die Quintessenz ist ja, und das ist ja auch dieser Trend, ne, der ja ultra umschlägt, ist natürlich, als American Sniper rauskam und alle natürlich den geilen Punisher Skull haben wollten, weil die sind ja auch alles American Sniper, ne? Also das war ja auch, dass er seine Weste damit bemalt hat und so, das fanden schon alle ganz schön cool, ne? Genau, aber wir springen schon wieder in der Zeit. Wir sind ja immer noch in den 90ern und wie gesagt, auch da für mich tatsächlich so, also alles so abgeschnittene Lederhandschuhe, das war schon mega cool. Da warst du schon ultra tactical drauf. Natürlich Woodland als Tarnung, so konnte ich mir nie leisten. Ich hatte halt einen Einstrich-Keinstrich-Hose. Fand die immer doof.
Heute Woodland wieder des modern. Kleinen Mannes.
Ja, vor allem des armen Mannes, ja. Und in den Katalogen, weiß ich noch, also wenn du früher so einen Cotton Zeller hattest, ne, oder halt die ersten USMC, dann die Ranger-Kataloge, die sich ja dann auch entwickelt haben. So, ne, das war also in einer Zeit, wo ich noch nicht beim Militär war, aber man schon sich intensiver damit beschäftigt hat, was ja auch deutlich schwerer war. Also du musstest ja Kataloge, Internet gab es nicht und du musstest dir Kataloge besorgen, bestellen, hast die vielleicht aus irgendwelchen Zeitschriften, wenn du Glück hattest, oder irgendwo her besorgt. Und ich weiß noch, dass ich es ultra, und das muss auch Kotte und Zeller gewesen sein, oder Ranger, nee, ich glaube Kotte und Zeller, wo es die ersten, oder wo es dann hieß KSK Overall, dieser
das ist Ranger.
Dann war es Ranger, ne, mit diesen, aber das halt auch, ne, KSK hat natürlich einen schwarzen Overall an, und das war das heißeste seit geschnitten Brot, hat gefühlt eine Million Mark gekostet, also war völlig unerreichbar und ist wahrscheinlich auch, den willst du auch eigentlich gar nicht anhaben, noch mit einem bescheuerten Lochkoppel drauf, so, das sah eigentlich so behindert aus, aber es war früher so ultra cool, ey, die haben einen schwarzen Helmbezug und dann diesen geilen schwarzen Overall, den hast du auch mitbekommen, ne?
Genau, ich kann mich sogar noch 1:1 an das Cover von der Ausgabe erinnern, wo der mit schwarzen Handschuhen den Overall, den Helm, also der Helmbezug ist ja eigentlich nur der normale Bundeswehr-Wende-Helmbezug mit Schneeseite und Flecktarnseite und die Schneeseite wurde dann mit schwarzem Lack besprüht. Genau. Und dann schwarzen Stiefeln dabei und dann steht er so seitlich an so einem Einfahrtstor oder an so einer Mauer. Und ja. Stimmt, ich glaube, der kam, glaube ich, damals 300 Mark.
Ich dachte mir 399 oder so, aber ja, ja.
Kann vielleicht auch sein.
Ja.
Und das ist ja quasi ein, also ich sag mal so ein bisschen so eine Kopie vom britischen SAS-Overall. Der vom SAS ist aber hier schwer entflammbar mit, keine Ahnung, aus welchem Material der jetzt ist. Und der eben nicht, das ist halt ein besserer Arbeits-Overall mehr oder weniger.
Ja, ja.
Mit so ein paar Taschen dran. Und deswegen hat er ja auch nur ein, zwei Jahre oder, ja gut, nee, waren es 4 Jahre im KSK überlebt und ist dann von einem ebenfalls schwarzen, aber mit einer feuerfesten Materialie ersetzt worden, mit noch viel mehr Features, der aber wirklich cooler ist als das Oldschool-Ding. Genau, aber ich habe den alten irgendwann nämlich mal noch bekommen, auf jeden Fall.
Ah, sehr, sehr cool. Aber ist der nicht auch, Ranger, hat er nicht auch so 2 Reißverschlüsse irgendwie? War da nicht was? Nee, der bin ich falsch, ne?
Nee, der hat nur einen, die spätere Version hat 2.
Okay, also, aber das war, wie gesagt, aber der hatte auch irgendwas mit Knien, schon irgendwie so Knieschoner, war da nicht irgendwas?
Genau, das ist, also das, keine richtigen Schoner, aber das hat immer so eine mehrere Lagen drüber genäht.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob die einen Einschub haben. Ich glaube schon, ich glaube, dass die sogar einen Einschub haben, dass du da theoretisch was reinmachen könntest.
Genau, also wie gesagt, das war schon High-Level-Shit so und das war schon, wo du früher gedacht hast, so, oh, Alter, also das Teil, das ist schon, also da bist du schon ultra, ultra special, ne? Ich kann mich auch erinnern, das war zu der Zeit noch kein Trend, aber ich war 1999 mal in Schottland und habe mir da natürlich auch, bin ich wie so ein Gas irgendwie durch die Zeitschriftenregale und konnte mir da dieses Combat Survival und so bestellen und da drin habe ich dann auch den Katalog, also vom SASS gefunden und konnte den dann bestellen und dann haben die ihn auch zugeschickt, das war natürlich mega geil und da gab es ja schon Multi-Pocket-Smocks, auch in Flecktarn erinnere ich mich, was ich damals so medium cool fand, weil ich es einfach noch nicht gesehen habe. Und das war überhaupt kein Ding erstmal. Ne? Ist dir nochmal aufgefallen, wann so Smog für dich ein Thema geworden ist? Weil das ist auch noch so ein Trend, der dann später dann kommt.
Also ich hatte echt diese britische Jacke kannte man ja schon, weil die ja von den Taschen, von der Art her und von den Knöpfen ja ähnlich war. Mhm. Aber so Smog ist so, lass mich kurz überlegen, ich glaube so ungefähr 2005, als ich dann irgendwann wusste, okay, ich möchte vielleicht selber mal zum Militär und man dann so auf so taggeöffneten Türen so mal ein Poster mitgenommen hat oder sowas. Und da habe ich dann irgendwo mal einen Smog drauf gesehen,
ja,
wo einer die getragen hat. Und da war dann so dieser Punkt, wo ich dachte, boah, das sieht geil aus. So, ne? Wo dann das Bild für mich entstanden ist, so sieht man auf jeden Fall schon mal cool aus, weil ich den cool finde. Also ja, möchte ich natürlich ebenfalls vielleicht cool aussehen. Und ich damals wusste ich halt noch gar nicht, da wusste ich gar nicht, dass da noch hinten Taschen dran sind. Das habe ich auf dem Foto gar nicht gesehen. Aber so wie das Gesamtbild einfach war, mit Tarnschminke im Gesicht, Springerhelm auf, ein kurzes G36 in der Hand, vorne noch richtig geil, so ein Bohrmaschinengriff als Frontgriff in den Handschutz gedreht.
Und
dann ein Smog an und die Kampfhose. Das sah dann halt schon einfach mega, mega cool aus. Einfach so, ne? Das ist ein super Motiv.
Also das war, und da können wir gleich mal dann jetzt auch zu einsteigen zu meiner aktiven Zeit. So, und das war, wie gesagt, ich bin 2000 zur Armee. So, und du 2006? Nee, wann warst du?
2007.
2007. So, also sind 7 Jahre dazwischen. So, und es war schon, als ich dann eben dazugekommen bin, war schon dieses dienstlich geliefert und nur dienstlich geliefert. Und es gab aber jetzt auch nicht so viel, was du an Ausrüstung dazu hättest kaufen wollen. So, also ich war noch so, ich weiß noch, ich bin irgendwie, mein Bruder ist eingezogen worden, boah, ich glaube 97 oder 98, wurde noch Oliv eingekleidet. Ich hatte damals schon einen Flecktarnanzug, den mir ein Kumpel besorgt hatte, so als, ne, also als Jugendlicher. Fand den mega cool. Und bin mal bei, weiß ich auch noch, bei minus 12 Grad mit dem Fahrrad zu einem Kumpel gefahren in der Nacht. Und da hat mein Bruder gesagt, hier, nimm mal die Armeeklamotten. Also die dumme Wattejacke und der Parker. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich hier Future Soldier. Ne? Weil das schon, also wann wurde es eingeführt? Ungefähr, so ich glaube so 96 die ersten 96, Einheiten, aber ja. 2000 waren noch nicht alle ausgestattet. Also da warst du schon in einem guten Bataillon, wenn die Flecktern ausgestattet waren. Ne? Das heißt also, das war eine Zeit, wo das gerade erst aufkam. So. Und wenn du was, also so die coolen Jungs haben damals schon ihre Feldjacke umgenäht, das war so ein Ding, also die Kapuze reingenäht und wo ich das, was ich überhaupt nicht verstanden habe und was ich auch nicht so cool fand. Und das haben die mit Sicherheit auch nur von irgendwelchen anderen Einheiten übernommen. Aber dann weiß ich noch, so 2002, 2003 waren auf einmal, also wenn du einen Tropenhut, also einen Bunihut aufhattest und einen Smog, dann warst du special, Alter. Dann warst du richtig special, weil es durfte ja an sich gar keiner tragen. Ja? Ja. Und da erinnere ich mich noch dran, dass man auch überhaupt nicht verstanden hat. Also, jeder wollte es haben. Ich wollte es haben. Ich hätte mein linkes Ei dafür gegeben, wenn ich das hätte haben dürfen. Und ich weiß aber, die Nachbarkompanie bei mir im Bataillon war eine... Oh, wie hieß das? Oh, da gab es so... Also diese Einsatzkompanien, KVK-Kompanien und...
Ach, KRK.
KRK, genau. Ne, KRK-Kompanien. Und die haben sich natürlich selber gefühlt, als wären sie Special Forces. Und da erinnere ich mich, wie neidisch wir waren und wie wir gehetzt haben. Weißt du, es hat geregnet. Ich so, es regnet, aber die haben ihren Tropenhut auf, weißt du. Und guck mal, es ist ganz warm, aber die ziehen eine dicke Jacke an, die Trottel. Weißt du, so ich so... Ja. Aber auch nur aus purem Neid, weil ich das natürlich auch gerne tragen wollte, ne? Aber habe das damals noch nicht so verstanden. Also das war so wirklich dieses Beginning of the Smog. Und da können wir jetzt auch mal, also wir sind jetzt im Jahr 2024, so puff, die Zeit ist gesprungen. Es ist 2024 und wir halten uns mal alle fest. Die Bundeswehr hat jetzt mit dem KBS-System für alle den Smog, also theoretisch eingeführt. Ja, so, jetzt gab es diese Bekleidungssätze für die ganzen super Spezialeinheiten wie Marinesicherung und Fallschirmjäger. Entschuldigung, aber da muss ich jetzt erstmal in Richtung Nico dissen. Aber die hatten das natürlich schon, aber nicht breit eingeführt. Also nach wie vor nicht. Also bis vor 3 Jahren war es immer noch nicht so, dass jetzt jeder das hatte. Wie war das für dich? Du bist 2007 reingekommen und hatte jeder im Bataillon, im Fallschirmjägerbataillon, diesen Satz, diesen Bekleidungssatz? Weißt du das noch?
Nee. Ist noch lange nicht eingeführt worden. Also den ersten Satz quasi, was so bekleidungstechnisch Spezialkräfte war, das war dann wirklich erst ab EGB-Befähigung und dann, ich meine, das war Ende 2011, nee, Ende 2010, 2011. So in dem Zeitraum bin ich auch damit ausgerüstet worden und vorher war das nicht so, dass das Teil das wurde sich oft so erzählt, wenn ich mal irgendwo auf dem Lehrgang war außerhalb als Fallschirmjäger in Hamburg, wo es dann hieß, ja, ich krieg doch alles. Da habe ich auch nur gesagt, ey, den Smog habe ich von meinem alten Gruppenführer und der hat den aus irgendeinem Surplus-Shop und das ist auch nicht so. Aber das hat sich ganz lange halt so gehalten, als ob die Fallschirmjäger mal alles kriegen würden. Nur gut, wir haben halt Kampfmittelweste und eine bessere Schutzweste und diesen ganzen Kram schon gehabt. Ne? Auch 2007 schon. Aber es war halt nicht so, dass wir alles gekriegt haben. Das wäre zu schön gewesen. Aber irgendwann jetzt so die breite Masse, die ist dann auch erst mit den Einsätzen haben sie dieses IDZ-Bekleidungssystem, was vor dem KBS war, was aber, glaube ich, mehr oder weniger fast identisch ist, denn da welche drüber bekommen.
Ja.
Und ich glaube, ansonsten werden die genauso mit dem anderen Zeug ausgerüstet wie die anderen auch. Es ist nur halt, dass die EGB-Kräfte, hier Spezialzug und alle, die alle so natürlich früher besseres Material bekommen haben.
Also war der Spezialzug da schon immer? Also da, das wäre nochmal so ein Ding. Also der falschen Spezialzug wurden die schon auch nicht, also, ne?
Die hatten ein paar Sachen hatten die besser, aber auch da weiß ich noch, damals zu meiner Anfangszeit hatte auch da jeder auf jeden Fall einen anderen Smog und gut, war vielleicht auch persönliche Präferenz, aber glaube ich jetzt mal nicht, wenn die das alle schon dienstlich gehabt hätten.
Was ich weiß, was aber relativ früh, und da war es auch nicht in jedem Fall Schmierge-Bataillon, aber da wurden solche, also man hatte da die Möglichkeit, so auf mit, ich sag mal, mit Kommandeur Handgeld Ausrüstung zu beschaffen. Und was da beschafft wurde, war zum Beispiel die Oakley damals als Schutzbrille. Ne? Und also jetzt, ich überlege gerade, gab es da noch was? Und Holster, glaube ich, war mal so ein Ding, ne? Also irgendwelche, da ist so Safari-Lens diesmal dann kurzdienstlich gab, sowas in die Richtung, ne?
Mhm. Die gab es bei uns auch gerade in so SAN-Kompanien, die nur die P8 quasi hatten, erstmal laut Stahn, dass die irgendwie Holster auf jeden Fall im Bestand hatten. Bei uns weiß ich, dass es aufgrund dessen, weil ja auch mal Kampfmittelwesten kaputt gehen, wie ja auch seit 2001 oder 2002 dann irgendwann in der Truppe waren schon, dass dafür mal Ersatz beschafft wurde und dann hatten wir in verschiedenen Anzahlen halt in den Zügen als Ersatz von Tasmanian Tiger diese Überziehweste. Ja, und das Beste auch noch in Grün und das Grün von Tasmanian Tiger zur damaligen Zeit war halt so ein Kermit der Froschgrün, also nicht ganz so krass, aber so in die Richtung. Und die gab es auf jeden Fall bei uns und die gab es ja auch bei den Feldjägern auf jeden Fall. Die haben die auch zum Teil echt krass getragen.
Ja, klar. Ja, aber das ist schon krass. Ja, also also nichts gegen Tasmanian Tiger, aber dieses Grün ist mir letztens wieder aufgefallen und ich dachte, ist halt nicht so schön, ne? Ja, aber ist schon sehr spannend, wusste ich zum Beispiel nicht, ne, dass das so ein dass das so spät erst kam, weil ich immer dachte so, ich bin ja auch im Studium dann, weiß ich noch, haben wir einen Besuch gemacht in damals schon Seedorf, behaupte ich mal. Und da hatte ich so das Gefühl, wenn du da eine Feldjacke über den Zaun schmeißt, kommt die direkt zurück, weil dienstgelieferte Ausrüstung ist da ultra uncool, ja.
Ja, aber es war wirklich so, also der Smog gehörte schon seit, also als ich 2007 meine Grundausbildung gemacht habe, sind da alles, was schon ausgebildete Fallschirmjäger war, mit Masse, mit Smog schon alle unterwegs gewesen, aber halt alles, also sämtliche Marken vertreten, alles
privat beschafft. Genau, aber halt privat beschafft, ne? Also vielleicht mal, dass der Zug oder die Kompanie über eine Connection irgendwie was günstiger bekommen hat oder über Sammelbestellung oder sowas, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das war so ein bisschen der Trend. Lass uns mal beim Smog bleiben, weil ja dieser Trend, der kommt ja, also überhaupt das Multi-Pocket-Smog und jetzt, wo er dienstlich geliefert ist, finde ich ja immer mehr, dass das ja überhaupt nicht die Ultrajacke ist, die eigentlich mehr limitiert, als dass sie dir was bringt. Weil die einzige Begründung dieser vielen Taschen ja nicht ist, dass du dein Gerödel ersetzt. Also das war es ja vielleicht mal, also war die Idee bei dem Schweizer hier Alpenflasch-Anzug. Aber das war ja nie die Idee, sondern dass du sozusagen deine Überlebensausstattung nah an dir dran tragen konntest. So. Und dass du im Notfall, wenn du wirklich deinen Kampfrucksack abwerfen musst und vielleicht sogar deine Kampfausrüstung, dass du da eben in diesem Multi-Pocket-Smog was reinbringst. Das heißt, für den Infanteristen, der Sicherungsaufgaben hat, der Waldkampf macht, der Häuserkampf machen muss, der so jede, also wo du morgens vielleicht in den Graben gehst und Nachmittag in die Stadt rein musst, war das überhaupt nicht das ideale Kleidungsstück so, weil, oder jedenfalls nicht als, weil du brauchst die vielen Taschen nicht, weil diese vielen Taschen, wenn sie voll waren, und das war ja damals der Trend, dass du am besten noch einen Poncho-Liner hinten in die Tasche reintust und die aussiehst wie ein Michelin-Männchen, und wenn du dann mit der Leiter durchs Dachfenster musstest, du stecken geblieben bist wie so ein Pfropfen, ja, also, aber das ist so ein, und das meine ich mit diesen Trends, und deswegen wollte ich da mal drüber sprechen und mit dir auch mal drüber sprechen, so dieses, irgendwann hat es mal jemand eingeführt und es hat sich eigentlich nur gehalten, weil es cool war. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
Ja, das ist, also, ist ja eigentlich immer so. Mhm. Es gibt verschiedene Stadien, wo Ausrüstung auf einmal cool wird, weil man irgendwie was sieht. Und dann ist bei uns genauso, wenn irgendjemand dann neu kam und wir hatten Truppenpraktikanten, die Feldwebelausbildung waren. Und dann hat da einer so einen Nachbau von der Eagle Industries Cirrus Weste und hat den kompletten Rücken voll mit irgendwelchen Taschen, wo du denkst, der hat jetzt auch einfach nur gerade, weiß ich nicht, das letzte Call of Duty gespielt, wo die Marines unterwegs sind und es einfach jede Weste komplett zugekleistert ist mit Molletaschen und du einfach ganz genau weißt, wenn der den Rucksack drüber, das bringt ihm halt alles nichts, das macht überhaupt keinen Sinn. So eine Sachen sind das natürlich, ne? Klar, der Smog für die breite Masse macht der absolut wenig Sinn.
Ja.
Auch ich habe Situationen damit gehabt, wo er mich behindert hat, aber ich sag mal, gerade so im Bereich Luftlandetruppe und jeder, der mal für einen scharfen Einsatz quasi gepackt hat, der weiß, was man alles mitnehmen muss, da macht der Smog dann schon wieder Sinn, weil du halt gerade als Luftlandetruppe stark limitiert bist in deinem Nachschub und auch was die Überlebensgeschichte so angeht. Aber das irgendwann ist das bei den Panzergrenadieren, meine ich, hat das recht spät erst Einzug gehalten, weil die auch bei von denen, die ich kennengelernt hatte, die durften meistens nicht viel Privatausrüstung beschaffen. Mhm. Ich bin aber auch im Marder, gerade auch in der Einsatzvorbereitung unterwegs gewesen, um das Fahrzeug kennenzulernen etc. Und wenn du da noch mit dem Smog hinten in diesem Schweinetransporter unterwegs bist und dann da durch diese Rampe schnell raus willst oder ausboten willst oben, weil du verschiedene Situationen übst, dann bringt dir das alles gar nichts, weil das halt einfach für den engen Kampfraum überhaupt nicht geeignet ist.
100%, ne? Also ich glaube, das ist genau der Punkt. So, deswegen, ne, gerade bei Grenadieren, die sind dann auch wirklich, du bist einfach eng an eng, ne? Und dann, wenn es schnell raus muss, da war schon das Koppel wurde schon ganz schmal gemacht, ne? Also das war schon so ein Ding. Also, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie sich was einsetzt, durchsetzt aus einem Coolness-Faktor. Und ey, machen wir uns doch nichts vor, mit so einer Jacke hast du dich immer geiler gefühlt, so, ne? Und dachtest hier, oh ja, yeah, wir sind ja hier, ne, First Line, Second Line, Third Line, wenn wir das damals in irgendwelchen geilen Foren gelesen haben und so. Und das ergibt natürlich auch Sinn. Und nochmal, Luftlandetruppe, und auch das ist nichts Neues, so. Haben wir auch, ne, schon mal drüber gesprochen, im Zweiten Weltkrieg waren die Fallschirmjäger der Amerikaner auch schon mit großen Taschen, weil du einfach viel Material noch mitschleppen musst und oder gegebenenfalls auch einfach Einsatzmittel, Kampfmittel, die irgendwo hinpacken musst, ne? Weil die Versorgung eben nicht so schnell da war. Und das ergibt schon Sinn, aber wie gesagt, wie es dann einfach so ein Trend entwickelt, obwohl es der Sinn schon so ein Stück weit überlebt hat. Genau. Hast du noch was zum Thema, also oder was fällt dir noch ein von solchen Trends, die sich gegebenenfalls auch überlebt haben? Fällt dir da jetzt nochmal ad hoc was ein? Hast du da in deinem Dienstbuch also schon was aufgeschrieben?
Ich bin heute ohne Dienstbuch unterwegs. Ich bin ganz stolz auf mich, habe alles im Kopf. Nein, alles klar. und zwar so den, ich sag mal, den Trend des kleinen Jägers, Schützen, wie auch immer, sagen wir mal so. Dieses so, du kommst aus der Ager und das Erste, was du so mitkriegst, erstmal so, ja, du musst andere Stiefel haben, weil die dienstlich gelieferten Stiefel, also jetzt hat sich ja geändert so, ne? Aber ich sag mal so, zu meiner Zeit, da diesen Scheiße, ne, die brauchst du nicht. Und was du auf jeden Fall haben musst, weil damit kannst du dich als Erstes schon mal ein bisschen individualisieren, sind ein eigenes Paar geile taktische Handschuhe. Weil diese normalen, also gut, zu meiner Zeit waren das noch diese Oliven mit dem Lederbesatz obendrauf, die irgendwann Flecktarn wurden. Jetzt gibt es ja auch schon wieder was Neues. Aber da war das dann so, ey, was sind das für Handschuhe? Boah, da steht mich Hennigs drauf.
Yeah.
Boah, sind die geil. Und die gibt es auch in Tarn. Alter, hast du gesehen, im Mannschaftsheim, die verkaufen die auch in hier Wüste. Oh, dann sieht das schon fast, als ob du schon fast in der Wüste bist. Und dann, ey, da müssen wir nachher hin. Wir müssen auf jeden Fall erstmal so. Und das war so das Erste, wo irgendwie alle dann schon angefangen haben, oh, ich habe hier diese Handschuhe. Oh, ich habe gesehen, eine andere Armee, die trägt Sonnenhandschuhe. Die muss ich mir jetzt besorgen. Also, da kannst du mit wenig, und das war halt immer toleriert, so, ne, dass man andere Handschuhe halt hat. Und wenn man die Möglichkeit hatte, ich kann echt sagen, so meinem ersten falschen Megazug, da hatte von 30 Leuten hatten locker 20 bis 25 ihr eigenes Paar Handschuhe.
Geil. Oh, das ist ein interessanter Punkt, weil Handschuhe war ein Ding, weil du mit den Lederhandschuhen, also ich wurde noch ausgestattet mit den alten gefütterten grauen Lederhandschuhen. Und ich habe die eigentlich sehr selten getragen, weil ich kein Handschuhtyp bin. Und die mir auch wahrscheinlich, ich glaube, die haben mir auch nicht richtig gepasst. Die waren immer ein bisschen zu klein. Aber was mit denen halt nicht ging, war Schießen. Hm. Also du konntest keine P8 damit abgrün. So. Okay. Das führt zu dem nächsten Trend, komme ich gleich nochmal drauf. Aber Handschuhe tatsächlich ist so, das ist bei mir erst später gekommen und hat bei mir aber auch sofort aufgehört, als ich tatsächlich die du neu eingeführt hast, war für mich der heiße Scheiß, diese Olivenhandschuhe mit den grauen Handflächen, so, das waren ja quasi Nomex-Handschuhe und damit war ich schon echt happy, also das fand ich schon noch cool, aber Schuhe war von Anfang an so ein Ding, so, jetzt wurde ich noch mit den alten 2000ern, also das war damals schon ein neues Modell, aber im Nachhinein gesagt, immer noch gute Stiefel, gute Lederstiefel, aber was man zu meiner Zeit damals haben wollte, waren die Gebirgsjägerstiefel, das waren die Lowers, so ganz normale, schwarze Gebirgsstiefel und wie gesagt, es war ja alles reglementiert und damit selbst im Gefechtsdienst hättest du dich nicht sehen lassen dürfen. Auf dem EK war es was anderes und da erinnere ich mich, habe ich sogar eine relativ lange Zeit Matterhorns getragen. Die hatte ich von einem Kameraden mal geschenkt bekommen oder gekauft. Nee, ich habe die gekauft für 200 Mark, also schon viel Geld da investiert. Und die hatten so grünes, so rotes Thinsulate Innenfutter. Waren so richtig hoch, sahen geil aus. Also ich weiß gar nicht, wie ich mit denen den Einzelkämpfer länger überstanden habe, weil das ja auch Gore-Tex-Stiefel sind. Aber die fand ich schon ganz schön cool. Was waren denn so die Stiefel, die man haben musste zu deiner Zeit? Also als du so, wenn du aus der AGA gekommen bist und diese Stiefel nicht mehr haben wolltest, so, was waren die coolen Stiefel?
Also die coolen Stiefel waren auf jeden Fall, also auch Bergstiefel jeder Art waren irgendwie schon eine coolere Sache. Ich habe auch noch das Modell 2000er Kampfstiefel gehabt, mit denen ich eigentlich auch nie Probleme hatte. Und ansonsten, was damals der heiße Scheiß war, waren die Lowa Renegade. Das ist auch ja schon so ein kleiner,
ich würde sagen,
Hiking-Schuh sagen. Der ist, ich glaube, den gibt es auch selbst heute noch. Und den gab es damals in Braun, glaube ich, so vom zivilen Markt und halt auch in Schwarz. Und in Schwarz war das Ding bei uns mega verbreitet, auf jeden Fall in der Kaserne.
Oh ja, aber das erinnere ich mich auch, habe ich immer als Turnschuh verlacht. Tatsächlich einer der besten Stiefel, die ich habe, also vom Tragekomfort, aber auch einer der Stiefel, den hier die Omis mit Jack Wolfskin anhaben. Also das ist so der verbreitetste Wanderstiefel, so, den es gab. Was mir noch aufgefallen ist, oder was auch so ein Riesentrend war, waren damals die Hanwag Tatras. Die kamen auch irgendwann mal rein und das war auch, also wenn man coolen Shit haben wollte, waren das diese Stiefel, also relativ breite, relativ schwere Bergstiefel. Also das war auch so ein Ding, die ich natürlich auch haben musste. Dann, ne? Also es war auch so 2007, 2008, 2009 so um die Dreh. Ne? Das war schon ganz schön geil. Ja,
also, vor allem, wenn du dann die braunen getragen
guter Punkt. Hast. Oh, ja, und ich habe natürlich graue, also war ich denn so geizig? Aber ja, ne, ich habe doch keine 300 Mark oder 300 Euro für Stiefel ausgegeben und habe die damals bei eBay oder so, oder gar nicht. Ich habe im Aushang bei Globetrotter hing einer, der wollte seine Hanwag, genau, die ich brauchte, verkaufen und die waren in Grau. Und die habe ich dann, habe ich heute noch, sind super Stiefel, habe ich dann schwarz gefärbt, also schwarzes Schuhcamp drüber und fertig war die ganze Laube. Und weiß auch, oh ja, damit habe ich mich unfassbar, unfassbar cool gefühlt. Ein Trend, kennst du den noch? Magazine mit Schnur an den Magazintaschen befestigen.
Ja, war das ja auch ein Teil des ja, Reaktionsschieß-Systems damals war, dass mit Doppelmagazin gearbeitet wird und man sich quasi ja selber diese Ranger-Bands gebaut hat und das Ganze dann nochmal an der Kampfmittelweste fixiert hat, um beim Ausweichschießen die Magazine einfach fallen zu lassen und dann nachladen zu können. Das war damals so. Es war halt, so wurde es halt einfach auch ausgebildet. Ich würde nicht sagen, dass so ein Trend war, aber das kommt halt auch irgendwo her. Ich weiß nicht genau von wem. Aber das hat sich eine ganze Zeit auf jeden Fall immer noch gehalten, bis man dann natürlich mit der Zeit auch gegangen ist.
Also das ist so ein Ding. Und jetzt, wo du sagst Ausweichschießen, ne? Ausweichschießen ist ja bis heute der ultra freaking geile Scheiß. Also wenn ich die ganzen Heimatschutzkompanien, no offense, aber das sehe ich so oft, wir machen jetzt Ausweichschießen und wo ich dann denke so, warum? Das war für eine gewisse Zeit, war das wirklich der Hot Shit, weißt du, Ausweichschießen, oh, wir peelen, Alter. Und weißt du, kriegen es nicht mal hin, eine Banane zu peelen, aber peelen hier wie die Großen. und da kam dieser Trend und deswegen auch, also das war auch so ein Ding, also Magazine zusammentapen, dann der Trend, Magazine ja um Gottes Willen überhaupt nicht zusammentapen und Doppelmagazin ist ja eh uncool. Im Gegenteil, jetzt wird gecleant, damit man die schneller ziehen kann. Die werden natürlich besprayed, damit sie geiler aussehen. Aber dieses, und tatsächlich, wenn man dann gesehen hat oder das mal gemacht hat, das waren ja wirklich lange Schnüre, weil die, du musstest ja vom Magazin oder aus der Magazintasche in die Waffe, du musstest damit wirken können. Und wenn du 3 Magazinwechsel gemacht hattest, dann bist du rumgelaufen mit so Klapper, Klapper, Klapper. Die Magazine sind dir zwischen den Beinen rumgehangen und Alter, das war schon crazy. Hast du das noch, also hast du das tatsächlich gelernt in der, also kurz nach der Grundausbildung oder als du dann später, war das noch ein Ding?
Das war ein ganz, also in der Grundausbildung hast du sowas auf jeden Fall nicht gemacht, so, nee, aber das war dann schon später. So, du hattest ja als Multiplikatoren Leute, die auf dem ehemaligen Reaktionsschießlehrgang schon noch waren und so.
Ja.
Und dann war das irgendwie, ja, lass mich kurz überlegen, 2008, Anfang 2009, wo das noch so ein, wo man das auf jeden Fall nochmal gemacht hat, so, ne?
Ja.
Da hat man jetzt nicht mehr im großen Stil, hat sich das nicht mehr jeder so vorbereitet, aber das ist auf jeden Fall auch zu der Zeit noch ein Ding in der Fernspielerei und so gewesen, ne? Und auch von unseren Jungs, die damals die erste Pipeline quasi der Ausbildung gemacht haben, da war das auch noch ein Ding, dass das so gemacht wurde.
Genau, und das ist ja genau der Punkt. Dieses Ausweichschießen kommt aus der Fernspielerei. Wir spulen nochmal zurück. Fernspäher mit den Kampfschwimmern, die älteste Spezialeinheit, spezialisierte Einheit, wie man auch immer das nennen will, der Bundeswehr. Das heißt, da hat sich schon in Pfullendorf so dieser Mythos gebildet. Und alles, was Fernspäher gemacht haben, war eine Zeit lang auch ganz schön cool. Das hat sich dann mal so ein bisschen geändert. Und das ist ja auch eine Truppengattung. Da macht es total Sinn, wenn du aufgeklärt bist, dass du alles in die Heide gibst und abhaust mit deinem kleinen 4-Mann-Trupp, weil deine Mission im selben Moment vorbei ist. Weil wenn du aufgeklärt bist als Fernspähtrupp, ja, dann bist du gefickt. So, dann, also da muss man nicht drüber diskutieren, dann bist du halt raus. Du bist raus aus dem Game. So, und eben weil das so special war, und das ist auch dieser, ne, genau dieser Trend, man keine Ahnung von Tuten und Blasen und dann natürlich, boah, ich habe irgendwo gesehen, dass die ausweichen, ohne zu verstehen, wo das herkommt und dass, wenn ich als Infanteriegruppe angeschossen werde, ne, da weiche ich nicht aus, sondern da versuche ich mit meinem MG die Typen da niederzunageln, die da auf mich schießen, so, ne, weil ich habe einen Auftrag, ich muss ja irgendwo ein Gelände teilnehmen, so, und da weiche ich, da mache ich vieles, aber da weiche ich nicht aus, ne, aber das war genau so ein Ding und dieses, also, und in diesem speziellen Fall, wie gesagt, bei Fernspähtruppe ergibt das total Sinn, aber das ist auch so ein Ding, so, ey, wir dürfen es nicht machen, ist ja verboten und Reaktionsschießen ist ja eh so ein Ding, dürfen nur Special Forces machen und wenn Special-Typen machen, dann will ich das natürlich auch können. Also auch so ein super geiles Beispiel. Dann auch so ein Ding, und ich hatte es vorhin mal angesprochen, und das kommt aber auch. Ist dir das auch aufgefallen, dieses vom Schießfinger des Handschuhs die Finger abschneiden? War das ein Ding bei euch?
Kann ich mich daran erinnern, dass auch einige Leute Handschuhe hatten, die man schon quasi so kaufen konnte. Mhm. Ich fand das nie cool, weil wenn du halt gerade rumrödelst und hier so einen Flankenangriff machst und dann durch irgendwelche Sträucher musst und du greifst da wieder in irgendwas rein und so, das war immer nie mein Ding. Also ich mochte eher geschlossen halt schon, ich konnte damit genauso gut arbeiten. Von der Optik her war es natürlich so, wo du wusstest, ja okay, ey, wenn der das nur an der Hand, weil das der Triggerfinger ist.
Genau,
das sah halt mal cool aus. Das hat man vielleicht auch mal so getragen bei so einem alten Paar, wo eh vorne eine Naht auf war, habe ich auch mal ein paar mehr Finger abgeschnitten, weil die sich halt gelöst hätten, die Nähte. Und aber das habe ich dann genauso lang gemacht, bis ich die tauschen konnte, damit ich wieder meine neuen normalen Handschuhe habe.
Mhm. Also, aber und da ist halt auch, also es gibt natürlich so, also es gibt ein paar Scharfschützen, die das wirklich auf Entfernung, weil, ne, wie gesagt, Triggerfinger und wir wollen es da, ne, wir können den Kontakt, oder wie hier bei Sniper, dem Film, der seinen Finger eincremt und so, damit er noch weich am Abzug ist und so, ne, kann ich nicht beurteilen, ob das Sinn ergibt. Auch hier wieder die Begründung, ich habe das nämlich auch mal gemacht, aber warum? Weil im neuen Schießausbildungskonzept musst du Handschuhe tragen im Nahbereich. Und ich habe kurze Finger und wenn ich abkrümme, kann es sein, wenn der Handschuh ein bisschen dicker ist, gerade bei Kevlar-Handschuhen oder so, dann kann ich nicht mehr abkrümmen, weil der Stoff am Finger sich aufstaut und du quasi diesen Widerstand hast. Ja? Und dann ergibt es Sinn, das abzuschneiden, aber halt...
Ja, das macht natürlich Sinn,
ja. Ja, genau. Und ansonsten ist halt wirklich nur Optik und ey, die Special Dudes hier, die geilen Sniper, die haben das auch. Ey, und ich will ja auch, im Zug bin ich ja der den, weißt du, bin hier der DNR-Schütze oder so.
Schießen kann.
Genau, also auch so ein geiles Teil. Dann war auch mal so ein Ding, weiß ich nicht, ob das bei der Bundeswehr so angekommen ist, aber das können wir mal zusammen machen, genau, nämlich iPro, also Brille tragen, da hatte ja nie einer Bock drauf. Und ich weiß genau, wann es für mich zu einem Trend geworden ist, nämlich mit dem Film SWAT. Ja, als auf einmal hier die geilen SWAT-Typen die ultra coolen M-Frames hatten. Und ich so, oh, was haben die für eine geile Brille? iPro ist ja dann auch so ein Trend geworden, der letzten Endes natürlich auch Sinn ergibt, aber mal begonnen hat auch als so ein Trend. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Oder ist das, oder war das bei dir schon eher so Standard?
Also die Schutzbrillengeschichte, das war auf jeden Fall schon bei uns recht verbreitet. Mhm. Da war auch so okay, irgendwann, also hat noch dienstlich geliefert, jetzt so noch nicht, aber es geisterten halt die Oakley-Vertreter und sowas rum,
genau.
Und du hast schon alles Mögliche bekommen. Und man hat es halt, kannte es halt schon von den Amerikanern, weil es da ja schon Standard war.
Ja.
Ich würde mal einen ganz kurzen Schlag zurückmachen, auch iPro, was ich irgendwie wahrgenommen habe, als so Black Hawk Down rauskam, dass es cool war, wenn du eine Staubschutzbrille
aufhörst. Ja,
jawohl. Und dann durfte es auch die alte Brille aus dem 2-Tonner sein, die da drin. Yeah. Und deswegen gab es bei uns mal eine Zeit lang in den Rüstsätzen keine Staubschutzbrillen mehr, weil alle so eine Brille haben mussten.
Ja, aber das wollte ich auch sagen. So, also Staubschutzbrille auf dem Helm, das war schon auch so ein Ding, musste man haben. Ey, und nochmal, gerade im luftgestützten Einsatz, wenn du in den Hubschrauber steigst oder wenn du auf einem Fahrzeug fährst, über Luke fährst, ergibt es schon Sinn und ist schon super geil, wenn du eine Staubschutzbrille hast. Ne? Aber wurde ja dann auch, also es war ja so dieser Mix aus, also zum einen gab es diese geilen Bilder noch mit den entweder Scott oder Oakley am Brillenrand, weil einfach Skibrillen damals noch genutzt wurden im taktischen Bereich. Ne? Und du gesagt hast, oh, wie cool sieht denn das aus? Und es halt eher auch aus Coolness-Gründen dann getragen wurde. Aber das fand ich schon mega. Also, oder beziehungsweise das war so eine Optik, die musste man haben. Genau. Ja. Ich habe jetzt noch ein Ding, was mir aufgefallen ist. Fällt dir noch was ein aus diesem, ich sag mal, Trend, cooler sein, als man will? Oder ist noch irgendwas, oder was sich so noch durchgesetzt hat? Also was mir jetzt noch ein, so Basecap fällt mir ein, ist natürlich so ein Ding geworden. Multitan oder Multicam war so ein Ding. Fällt dir noch was ein?
Also was auf jeden Fall so ein Trend ist, der mir noch sehr bekannt ist, der ist also auch in der Luftlandetruppe so, ne, ja, und auch gerade durch diese Einsätze 2010 und so weiter, wo dann viel sich einsatzspezifisch ausgerüstet wurde mit, man sitzt in einem recht engen Fahrzeug, ja, und die recht breite alte Kampfmittelweste von 2001 ist nicht dafür gedacht, dass ich in so einem Fahrzeug sitze, also ja, sucht man sich Alternativen, so, und da waren halt Chestricks auf einmal mega populär. Klar, die hat es schon immer in der Bundeswehr gegeben, aber auf jeden Fall nicht in dieser Anzahl. Und dann so die Jahre danach war es irgendwie so, dass alle Chestricks haben wollten und dann so ein bisschen dieses Tasmanian Tiger MK2 Chestrick,
ja,
an jeder Ecke in so einer Kaserne zu finden, stimmt, war. Und es gab, also jeder Dritte hatte, glaube ich, das Ding, und ich fand, das war ein sehr schlimmer Trend. Damals haben die Teile ja an sich nicht wirklich viel Geld gekostet. Die sind heutzutage ja auch schon natürlich durch alles, alle Preise steigen, teurer geworden.
Ja.
Und es war einfach so, wo ich dachte, Alter, krass, wo kommt das her? Und warum haben alle Leute hier auf einmal diese, und in sämtlichen Farben, da wurde ja alles getragen.
Genau.
Und ich fand das vom Aufbau her halt nicht so cool und nicht so zweckmäßig.
Ja.
Für mich auf jeden Fall und eigentlich auch nicht so super zweckmäßig für die meisten Infanteristen. Aber ja, das ist so ein Trendding geworden irgendwie.
Ja, ich meine, Chestricks, Plattenträger ist ja dann eh so ein Ding geworden. Und jetzt, wo du es ansprichst, könnte man auch sagen, dass Tasmanian Tiger so ein Trend war. Also wo, ja, also das kann ich an mir zumindest beobachten, wo ich gesehen habe, oh, Tasmanian Tiger fand ich schon, weil das so ein neues Modell von, also wirklich auch zweckmäßiger, grundsätzlich taktische Ausrüstung war. So, und ich fand das Zeichen cool und das war eine deutsche Firma und du dachtest so, boah, wie cool. Ja, aber dieses Chestrick, ich glaube, der wesentliche Grund, warum es so viel getragen wurde, ist, weil es einfach von der Preisleistung her das günstigste war damals. Ne? Also und halt nicht Miltec war, also nicht kein Schmutz war, sondern und auch Miltec hat sich ja deutlich weiterentwickelt, also mittlerweile, aber damals war das so, von der Preisleistung war das schon das, was man noch am ehesten kaufen konnte. Ne?
Ja, das glaube ich auch, ja. Ich weiß gar nicht mehr, also auch Tech Gear gab es ja zur gleichen Zeit mit verschiedenen Chestricks. Ich weiß gar nicht, wie die qualitativ waren, das kann ich gar nicht mehr beurteilen, aber dieses ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Chestrick-Trend war dann irgendwann ja auch mit immer mehr Einheiten tragen Plattenträger und deswegen wird dann mehr Plattenträger getragen.
Genau.
Und dann wir wieder beim gleichen Thema sind, für wen macht das Sinn, für wen nicht, aber das ist halt auch wieder ein großes Fass, was man da aufmachen kann.
Ja, mein letzter Trend, was mir so aufgefallen ist und was eine Zeit lang wirklich jeder haben musste, der was auf sich hält und der cool ist, ist Knicklichter und Elektrotape am Gürtel draußen zu tragen, also am Battle Belt. Also das war oder ist bei einigen jetzt immer noch so ein Ding. Hauptsache es baumelt draußen dran. So, wie war das für dich? Oder du runzelst die Stirn, weil du sagst, ich habe das natürlich gemacht, aber hat ja Sinn ergeben. Erzähl.
Nee, also ich kenne das als Trend nicht, dass ich wüsste, dass das, also ich weiß nicht, wo du das quasi so wahrgenommen hast, also es gibt bei unserer Einsatzart im urbanen Bereich gibt es das halt als taktischen Markierungsmittel, dass du Knicklichter dabei hast in verschiedenen Farben, die du halt sowieso schnell greifen musst, aufgrund dessen, wie operiert wird, so, aber dass das,
klar,
ich sag mal so, dass ich das bei der breiten Masse gesehen hätte, das wäre mir jetzt auf jeden Fall neu.
Ich sehe das jetzt immer wieder bei Leuten, die eben nicht da sind, dass du auf jeden Fall, also wichtig ist, die Knicklichter sind ausgepackt und sind am Gürtel, aber du bist selber auf der Schießbahn. Ja, also.
Achso, okay.
Und das ist so das Ding. Und das meine ich damit. Also auch, natürlich ergibt es auch Sinn, Tape außen an deinem Battlebelt zu haben, wenn du Breacher bist und wenn du das schnell brauchst oder wenn du es zum Markieren brauchst für irgendwas, ja, und natürlich auch bei Markieren von Häusern, so wie du es gerade beschrieben hast, aber es wurde halt von gewissen Teilen eben auch benutzt, um einfach darzustellen, Alter, ich habe das in der Kiesaum gesehen, so, ja, und ich glaube mal, so ein Knicklicht ist schon ganz schön gut, ja, und ich will halt einfach mal ein bisschen hier Dandy schauen. Also, ist so eine Vermutung, ja, weil, ist halt auch, weil du weißt doch genau, wenn einer so rumläuft auf der Schießbahn, dann weißt du auch, naja, also Knicklichter wäre nicht besser, wenn du so auspackst, und der kommt jetzt nicht gerade von seinem letzten CQB-Einsatz, sondern der hat einfach gesehen, so, ey, das macht man so. Und bestimmt macht das irgendwie Sinn, aber ja, deswegen wollte ich es
also hier... Das ist auf jeden Fall so dieser typische, dieser Trend der Optik, wo man das einfach quasi aus so einem Grund halt übernehmen möchte.
Ja, klar.
Das ist so, ne? Was ich jetzt gerade in den letzten Tagen durch Zufall nochmal gesehen habe, was jetzt wieder so ein Trend ist, über den wir auch schon mal gesprochen haben, aber aus aktuellem Anlass, wir hatten das Thema schon mal, dass ja für die verschiedenen Tragesysteme, vorhin ja auch schon hier mit Chestrick und Plate Carrier und so, und dass ja auch das Koppeltragesystem oder die Art Koppeltragesystem jetzt gerade wieder kommt, und die 25. Infanteriedivision testet gerade ein Koppeltragesystem für den aktiven Einsatz wieder, und das war so ein bisschen, das ist wieder so ein Ding, wo wir uns jetzt gerade in einem aktuellen Trend befinden, der auch meiner Meinung nach berechtigt ist, so, dass es wieder in die Richtung geht, weil sich ja natürlich die Konflikte verändern und die Kampfarten verändern.
Genau.
Und dass ich jetzt schon mal sage, also der Markt wird in dem nächsten Jahr auf jeden Fall mit verschiedenen Systemen von verschiedensten Herstellern überflutet werden.
Ja.
Und
Beltkit is coming back, my friend. Or es ist schon da. Also ja,
es war nie wirklich weg, aber es wird wieder präsent. Es wird wieder cool.
Ja, aber wie geil, ich glaube, wir haben dasselbe Video gesehen. Dieser Typ, dieser Lieutenant mit seiner geilen Brille, seiner geilen Gelfrisur. Grüße gehen raus an Tobi Burger, weil das ist der Tobi Burger der United States Army mit seiner Tropical Uniform. Die haben auch so eine neue Tropenuniform. Und was ich auch geil finde in dem Video ist, also Leute, guckt das mal nach, das ist, und ich glaube, er hat das von Spiritus System, glaube ich. Von SO-Tech, aber auch so ein Laminat-Beltkit, also sehr, sehr leicht, mit einem ganz geilen Feature. Das fand ich ganz spannend, dass er das halt normal trägt, und wenn er einen Rucksack trägt, weil ja die Amerikaner nicht so mit Shortback eigentlich sind, so wie die Briten, dass er das länger machen kann mit Clipsen sozusagen. Also da hat er so eine Fastex.
Fastex, 4 Stück, und dann sitzt das Ganze hinten so tief, dass du halt ein anderes Rucksackmodell drüber tragen kannst.
Genau. Und ja, habe ich auch gesehen. Und was ich cool fand oder sympathisch fand, war das von, war nicht von Business Insider, oder?
Doch.
Irgendwie sowas, ne?
Ja, das war Business Insider.
Also guckt's mal nach, oder wir packen es in die Shownotes. Fand halt auch geil, dass er so zerranzt aussah. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, ist ja eine normale Infanterie-Division, ist jetzt nicht irgendwie ultra special. Und er halt schon aussieht, und ich glaube jetzt nicht für das Video, sondern dass sie wirklich von der Übung kam. Der ist nicht rasiert, so hat seine langen Haare, na gut, ne? Und ist auch so ein irgendwie cooler Dude und erzählt dann halt so, ja, ich probiere das hier gerade in meiner Einheit aus und wir sind happy und so. Und hier kommt mein Lieblings-Sergeant, der ist ja der übelste Kampfmaschine, so. Finde ich schon, macht er cool. Fand ich irgendwie cool. Aber genau, guter Hinweis, also Beltkit ist wieder da und es gibt ja auch Kanäle, die so holländische Sachen vorgestellt haben, keine Ahnung, guck da mal nach, holländisches Beltkit. komm nach. Hast du in deiner Sammlung, und damit machen wir es dann zu, hast du in deiner Sammlung schon ein moderneres Beltkit, oder ist das PLCE der Briten so das aktuellste und beste, was du hast? Oder aktuellste zumindest.
Ich sag mal, als Grundbasismodell eines Tragesystems wäre es dann so ein moderner Molle Age Harness von Eagle Industries.
Okay, ja, genau.
So,
ja.
Also vom Grundding ist jetzt, das Design ist halt super alt, würde ich nicht sagen, dass es modern ist, aber ich bin an einem Punkt, wo ich irgendwie mal wieder Bock auf so ein modernes Teil hätte, und da habe ich jetzt schon so ein bisschen rumgeguckt, und natürlich mit dem Modell von DevTex schon geliebäugelt und gucke mir das gerade, weil ich finde das System ultra gut und würde mir das auf jeden Fall mal gerne nochmal live angucken. Ich habe auch schon bei Epic schöne Videos darüber gesehen.
Ja.
Und muss wirklich sagen, ich finde, das ist super geil, innovativ und es macht einfach einen geilen Eindruck. Und auch was die Taschen so gerade, ich bin ja so ein super Buttpack-Fan, wenn es um sowas geht, dass da auch halt so eine neuere Umsetzung eines Buttpacks, die ich einfach noch nicht kenne und ich habe halt auch in meiner Sammlung, keine Ahnung, 10 verschiedene Buttpacks, aber es ist halt einfach mal was anderes, wo ich gesagt habe, da hätte ich mal wieder Bock drauf.
Eins ausprobieren, ne, ganz genau. Ja, ich glaube, damit haben wir das gut abgebunden, weil, wie gesagt, Beltkit, ja, das Koppeltragesystem kommt zurück, meine Damen und Herren. Ja, jetzt ist auch wieder geil. Ne? Jetzt, wenn alle haben jetzt bei der Bundeswehr, kommt jetzt, dass jeder eine ballistische Weste und einen Chestrick hat und dann auf einmal kommt irgend so ein Trottel um die Ecke und sagt so, ich nehme wieder meinen Koppel, ihr Lappen. Also,
Aber ja, wir können ja mal kurz gucken, jetzt haben wir 2024, jetzt haben wir so diese normale Westen, gibt es so seit 2004, also in 20 Jahren hat die Bundeswehr dann auch wieder eine Koppel.
Ganz genau, so wird es sein. Alles klar, gut, dann ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Nico. Das hat Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen, euch Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Dabeibleiben. Für alle, die sich wundern, 1:10 ist eine kurze Folge, wenn Nico dabei ist. Also da habe ich schon deutlich anderes gesehen, aber es macht immer Spaß, mit dir abzunörden. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, und euch danke für die Aufmerksamkeit. Nico, die gebühren die letzten Worte.
Ja, hat mich gefreut, hier in diesem neuen Format sein zu dürfen. Ich hoffe, dass die Gäste, die das auch hier hören, die Gear-Nerd-Rakete zu schätzen wissen und sich ein bisschen unterhalten gefühlt haben.
Wunderbar, und das so soll es ja sein. Dann sagen wir Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.